Also mein Name ist Matthias Hannig, wie ihr schon mitbekommen habt gerade. Der Vortrag geht über Vorratsdatenspeicherung und im Prinzip ist es nicht viel, was ich zu erzählen habe, aber es hängt dann sicher davon ab, ob das alles so klar ist, beziehungsweise ist das auch ein Thema, wo man am Ende sicher schön lange diskutieren kann. Also keine Angst, die Stunde werden wir schon irgendwie dann rumkriegen, denke ich. Und ja, im Prinzip kann man da schon mit der ersten Folie anfangen. Was ist Vorratsdatenspeicherung überhaupt? Das ist im Prinzip eine verdachtsunabhängige Erhebung und Speicherung von Daten. Das wäre ja weniger problematisch, aber es sind halt meist personenbezogene Daten, also was die Person macht, Name, Beruf, Adresse oder irgendwelche Ansichten, IP-Adressen und so weiter. Das zählt alles mit hinein. Und zum Beispiel in der Vorratsdatenspeicherung im Telekommunikationssektor würde man halt davon ausgehen, dass jeder Kommunikationsteilnehmer von vornherein ja verdächtigt ist, egal was er macht oder egal wer er ist. Also sozusagen werden die Daten bei der Vorratsdatenspeicherung unabhängig irgendeines Verdachtes einfach so gesammelt, in der Hoffnung, dass man die für irgendwas irgendwann einmal verwerten kann. Ja, jetzt möchte ich kurz nur die Grundlagen von Datenschutzrecht in Deutschland mehr oder weniger beleuchten. Das wäre zum einen das Bundesdatenschutzgesetz, BDSG. Das gibt im Grunde für alle Datenschutzbelange, die es in Deutschland gibt, den Rahmen. Also es zählt als übergeordnete Instanz, kann man sozusagen sagen, nur wenn keine anderen Rechtsvorschriften, in dem Fall Gesetze oder Verordnungen, anzuwenden sind. Das ist teilweise der Fall, zum Beispiel dieser Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, das ist Paragraph 3a im BDSG, sollte überall, wo personenbezogene Daten irgendwie ja, Diskussionsgegenstand sind, sollte dieser Grundsatz beachtet werden. Und im Grunde sagt er aus, dass keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich ja, gespeichert, erhoben oder verarbeitet werden sollten. Und wenn man das zu Ende denkt, ist das im Grunde die rechtliche Grundlage für Anonymisierung und Pseudonymisierung, weil ja in manchen Gebieten ist es einfach so, dass man überhaupt keine personenbezogenen Daten braucht, um eine Nutzung abwickeln zu können. Insbesondere über die Nutzung hinaus müssen diese Daten nicht gespeichert werden und das bedeutet ja im Grunde Anonymisierung, die kann auch nachträglich erfolgen. Also wenn die Daten sozusagen gelöscht werden, nachdem die Nutzung abgeschlossen ist, aber darauf kann ich dann später noch näher eingehen. Wenn irgendwelche Fragen sind oder sowas, die können auch zwischendurch gestellt werden, also das ist kein Problem. Ja, das nächste Gesetz, das ist das Telekommunikationsgesetz. Das gilt für jegliche Telekommunikationsdienste und da gibt es immer das Problem der Unterscheidung von Telekommunikationsdienst und Teledienst oder Mediendienst. Das ist eine ziemlich schwammige Unterscheidung, die man gar nicht so treffen braucht. Wenn man sich darauf konzentriert, dass Telekommunikation im Grunde etwas Technisches ist, also ich sage, das ist der technische Vorgang des Übertragens, also ich habe irgendwo Leitung, über die ich irgendwas schicke und das nenne ich Telekommunikation, ohne irgendein Augenmerk oder so auf den Inhalt oder die näheren Umstände dieser Telekommunikation zu werfen. Und das wäre zum Beispiel bei der Telekom der Fall. Also die Telekom ist ein Telekommunikationsdienst. Wir kommen dann später zu T-Online, was ein Teledienst ist. Aber ich meine, die Unterscheidung, die ist eher zweitrangig, auch von Gesetzen her. Also in verschiedensten Urteilen wird diese Beurteilung auch verschieden vorgenommen. Da ist das vielleicht weniger wichtig. Was wichtig ist, ist aber, dass in Hotels die Telekommunikationsanlagen, also wenn ich in ein Hotel einbuche und da ein Telefon in meinem Zimmer habe, dann ist das sozusagen eine Telekommunikations ja, Einrichtung, Telekommunikationsgerät, in Krankenhäusern genauso und deshalb sind Hotels und Krankenhäuser sozusagen auch Telekommunikationsdienste, weil das sind die Firmen oder die Betreiber dieser TK-Dienste. Die gehören denen zwar nicht in jedem Fall, weil meistens gehören diese Geräte ja dann immer noch der Telekom oder dem ganz übergeordneten Dienst, der das Netz zur Verfügung stellt, aber diese bieten sozusagen in letzter Instanz den Leuten in dem Hotel oder im Krankenhaus diese Dienste an, weshalb man halt weshalb diese auch dem Telekommunikationsgesetz irgendwo entsprechen müssen. Und da gab es vor einigen Jahren zum Beispiel die Telekommunikationsüberwachungsverordnung und die gilt für jegliche Erbringer von Telekommunikation für die Öffentlichkeit. Aber das heißt, man unterscheidet dazwischen, ob jemand Telekommunikationsdienste für eine große Öffentlichkeit, also wie das die Telekom macht. Jeder kann bei der Telekom irgendwie sagen, ich will jetzt ein Telefon oder so und dann kriegt er das meist auch. Das wäre halt für die Öffentlichkeit und oder halt für eine bestimmte abgegrenzte Benutzergruppe, wie das zum Beispiel in Hotels der Fall wäre. Also im Hotel kann ich irgendeiner sozusagen zählt da nicht rein, sondern im Hotel zählt genau die Benutzergruppe, nämlich die Leute, die im Hotel die Nächte verbringen oder die Tage. Die zählen sozusagen als Benutzergruppe und das ist eine Benutzergruppe, die ich überblicken kann und deshalb ist das ein nicht öffentlicher Telekommunikationsanbieter. Und es ist ja auch irgendwo logisch, ich kann ja nicht zum Beispiel eine Firma, die ihren Mitarbeitern Netzzugang oder Telefon ermöglicht, kann ich ja nur sehr schwer dazu verpflichten, dass die irgendwie 10.000 Euro teure Überwachungsanlagen sich da beschaffen müssen und irgendwie die Daten vorrätig für Strafverfolger zu machen. Na, das wäre eigentlich eine ziemlich sinnlose oder nicht umsetzbare Forderung, weshalb diese Telekommunikationsüberwachungsverordnung halt auch nur für Anbieter von TK für die Öffentlichkeit gilt. Und im Grunde schreibt die aber nur vor, dass halt technische Einrichtungen existieren müssen, wie die ausschauen müssen und was die liefern müssen, also zum Beispiel Name, Adresse und so weiter, IP-Adressen von den Nutzern dieser Telekommunikation. Also es werden ja jetzt dort irgendeine Aussage darüber getroffen, wie lange oder so die Daten gespeichert werden müssen, sondern eher geht es darum, den technischen Rahmen dafür zu bieten, wie die Provider das machen müssen. Und des Weiteren ist halt die Telekommunikationsdatenschutzverordnung im Jahre 2000 das erste Mal aufgetaucht. Also diese zwei Verordnungen, die haben ihren Ursprung im Telekommunikationsgesetz. Also dort steht sozusagen drin, die näheren rechtlichen Bedingungen werden für diese Überwachungsdinge werden in Verordnung getroffen. Daher kommen diese zwei Verordnungen. Und diese Telekommunikationsdatenschutzverordnung gilt für jegliche Erbringer von TK. Also das ist, dort steht drin für alle, die geschäftsmäßig Erbringer von TK sind. Geschäftsmäßig heißt aber nicht, dass es irgendein Unternehmen mit Gewinnbeteiligung oder Gewinnzwang sein muss, sondern einfach geschäftsmäßig heißt, die Leute, die nachhaltig TK erbringen, also über eine bestimmte Dauer oder dauerhaft, dass die dazu verpflichtet sind, unabhängig davon, ob sie das für die Öffentlichkeit oder für einen bestimmten Benutzerkreis machen. Und dort steht halt drin, dass Abrechnungsdaten maximal 6 Monate zu speichern sind. Also mit Abrechnungsdaten ist in dem Fall jegliche Verbindungsdaten und so weiter. Also zum Beispiel IP-Adressen, aufgerufene URLs vielleicht. Je nachdem, was den Providern da einfällt, dürfen die diese jedenfalls maximal 6 Monate speichern. Und die gängige Praxis dafür ist halt zum Beispiel bei T-Online in dem Fall, beziehungsweise bei der Telekom 80 Tage. Also auf das hat man sich mehr oder weniger geeinigt als kleinen Kompromiss. Jedenfalls machen das die etwas größeren Provider meist so, dass die Daten halt nicht 6 Monate insgesamt speichern, sondern eher so 80 Tage, 90 Tage. Das war halt früher auch der Grundsatz, also dass die Daten nicht länger als 80 Tage gespeichert werden dürfen, was halt 2000 geändert wurde. Das nächste Gesetz, was eigentlich sehr gute Datenschutzbedingungen hat, das ist das Teledienstgesetz. Und bei Telediensten kommt es halt eher darauf an, wie sieht die Nutzung und der Inhalt der Kommunikation aus. Und es wird halt Augenmerk auf eine Individualkommunikation gelegt. Da kommt auch zum Beispiel, dass T-Online in dem Fall ein Teledienst wäre oder jeder Webseitenbetreiber, der irgendwie HTTP ausliefert, ist auch ein Teledienst, weil da kommuniziere ich irgendwie mit meinem Rechner zu Hause und dem Server halt, der irgendwo entfernt steht und wir zwei kommunizieren und das ist dann mehr oder weniger die Abgrenzungsfläche für den Teledienst. Es kann natürlich auch sein, dass die Telekom würde sie jetzt mit dem Tochterunternehmen oder sowas gleichzeitig Telekommunikations- und Telediensten, das ist durchaus möglich. Da kommt es halt genau auf den Fakt drauf an, was ich betrachte, um dann deren datenschutzrechtliche Position festzulegen. Und im Teledienstgesetz gibt es halt als Abgliederung das Telediensdatenschutzgesetz. Und wie schon angesprochen, bietet das sehr gute Datenschutzregelungen im Vergleich zum Telekommunikationsgesetz. Zum Beispiel steht dort ganz explizit drin, dass der Dienst anonym und pseudonym nutzbar sein muss oder sollte, sofern das möglich ist. Damit ist auch gemeint, dass im Nachhinein, also sobald die Nutzung abgeschlossen ist, jegliche Daten, die personenbezogen sind oder auf die irgendeine Rückbeziehung auf die Person möglich ist, gelöscht werden sollten. Und so muss sich halt jeder Teledienst ja darüber im Klaren sein, dass er weitestgehend anonym und weitestgehend datenschutzrechtlich unbedenklich ja, personenbezogene Daten speichert, also zum Beispiel T-Online, wenn die von Flatrate-Kunden irgendwie IP-Adressen auch 80 Tage speichern, kann es durchaus passieren, dass die irgendwann mal, wenn ein ordentlicher Richter gefunden wird, der die Gesetzeslage so interpretiert, wie sie eigentlich die Datenschützer sehen, sagt, dass das eigentlich im Prinzip überhaupt nicht notwendig ist, dass dort IP-Adressen gespeichert werden. In dem Fall hatte mal das Regierungspräsidium Darmstadt gesagt, dass es doch notwendig ist, weil es könnten ja auch ISDN-Kunden oder sowas darüber gehen, aber rein technisch gesehen ist das eigentlich relativ einfach realisierbar, dass diese Kunden halt dennoch ordentlich abgerechnet werden, also Flatrate ein Betrag pro Monat und falls die über die ISDN-Leitung nutzen, diese werden anders abgerechnet. Das ist technisch überhaupt kein Problem, aber die meisten Richter oder so. Ja, die Gesetzeslage ist eigentlich in dem Fall ziemlich klar, aber T-Online konnte die Richter halt dann davon überzeugen. Dort musst du.
Der Hintergrund von dieser T-Online-Sache ist auch wirklich, dass dort das Regierungspräsidium eindeutig den Forderungen der Bedarfsträger nachgegeben hat. Denn mir ist definitiv bekannt, dass diese Abrechnung sogar schon so gelaufen ist vorher, dass also für die Nutzung in Flatrate-Zusammenhängen diese Daten wirklich nicht mehr aufgeschrieben worden sind. Das war tatsächlich schon in den Systemen so umgesetzt und ist dann wieder aufgrund dieser Entscheidung umgestellt worden und hat für die Firma T-Online sogar einen wahnsinnigen Mehraufwand bedeutet letztlich.
Ja, kurz noch was dazu. Also ich glaube, das Mikro war doch aus und sehr leise. Okay. Ja, also zum Beispiel in diesem Fall, also bei Nicht-Behörden, also nicht staatlichen Einrichtungen sind ja immer Regierungspräsidium oder Innenministerium zuständig und da haben auch andere zuständige Einrichtungen, also zum Beispiel in Schleswig-Holstein das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, gesagt, dass sie halt der Auffassung sind, dass IP-Adressen von Flatrate-Kunden nicht aufgezeichnet werden müssen. Und ja, es ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit, bis entweder dieses Gesetz hier geändert wird, dass das dann möglich ist, oder halt, dass sich irgendeine zuständige Behörde ganz klar dazu bekennt, dass halt, ja, diese Daten nicht erhoben werden dürfen. Aber im Grunde kann man davon ausgehen, dass dieses Gesetz ziemlich gut ist im Vergleich zu den anderen Gesetzen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100%ig umgesetzt wird. Es ist erstmal sehr gut, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, dass diese irgendwie gedehnt werden kann, gerade wenn man genügend Aufwand betreibt, seitens der Provider ist auch klar. Ja, in dem Zusammenhang ist halt wichtig, dass eine Datenerhebung von personenbezogenen Daten, wie das in dem Fall der Fall war, nur für die Nutzung oder Abrechnung erlaubt ist. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich erhebe jetzt hier mal alle IP-Adressen, die bei mir vorbeikommen als Provider und das auf ja, ja unmöglich lange Zeit, sondern ich muss halt begründen, dass ich diese für die Nutzung oder für die Abrechnung brauche. Für die Nutzung ist ziemlich klar, ich kann ja nicht eine IP-Adresse, die gerade verwendet wird, irgendwie aus meinen Listen streichen. Also für den Zeitraum der Nutzung muss sie natürlich gespeichert werden. Aber darüber hinaus, für die Abrechnung ist es zum Beispiel nicht der Fall bei Flatrate-Kunden. Ist auch die Frage, ob das überhaupt der Fall ist, ob man überhaupt IP-Adressen zur Abrechnung gebrauchen kann. Das ist halt eine. Ja, aber das ist ja meist nur ein kurzer Zeitraum, also zum Beispiel ein paar Stunden danach oder eine Woche maximal, aber dazu sage ich später noch was, also wie ich das sehe, wie weit man da gehen sollte. Ja, und in der Praxis wird das halt teilweise ziemlich weit interpretiert. Also von Providern, die sagen, wir brauchen nur ein paar Tage die E-Adressen, bis halt Provider, die sagen, wir speichern 80 Tage. Oder es gibt auch sicherlich welche, die speichern die 6 Monate durch. Sonst noch zu diesem Abschnitt irgendwelche Fragen? Okay. Ja, da komme ich nur zur Vorratsdatenspeicherung in Europa als kurzen Überblick. Im Ende April diesen Jahres kam von den Ländern Frankreich, Irland, Schweden und Großbritannien ein Vorschlag bei der Europäischen Kommission über die Speicherung von Verbindungsdaten, also IP-Adressen und so weiter. Und aus diesem ging halt hervor, dass das Ziel ist die Prävention, Ermittlung, Erkennung und Verfolgung von Kriminalität. Also es wurde gar nicht groß eingegrenzt, es wurde gesagt, ja, Kriminalität, insbesondere Terrorismus. Aber es wurde jetzt nicht Augenmerk gelegt auf schwere Kriminalität oder organisierte Kriminalität, sondern es geht einfach, ist die Messlatte ziemlich weit gesunken, wo man halt personenbezogene Daten erheben sollte. Und ja, begründet wurde das damit, dass halt ein besserer Datenaustausch zwischen den Staaten möglich sei, wenn halt in jedem Staat die Provider dazu verpflichtet sind, in dem Fall 12 bis 13 Monate Verbindungsdaten zu speichern, dass die dann halt auf Nachfrage in allen Ländern ihre Daten zu bestimmten IP-Adressen oder so an andere Regierungen, andere Strafverfolger in anderen Ländern innerhalb von Europa weiterleiten sollen. Und das ist auch ziemlich fraglich, ob das Ermittlungserfolge groß gibt, weil sofern Daten vorhanden sind, werden die jetzt schon zwischen den Länderpolizeien und teilweise auch in der Infopol, also Enforcement Police, innerhalb von Europa ja ausgetauscht. Das ist eigentlich heute auch schon weniger ein Problem. Es geht halt hier eher meiner Meinung nach ein bisschen um PR, dass man sozusagen was tun will und die Provider verpflichten will und dass das angeblich sozusagen bessere Strafverfolgung ermöglicht. Aber halt auch in diesem Fall wurde halt der Kreis, der verpflichtet werden soll, nur auf die Erbringer von Telekommunikation für die Öffentlichkeit beschränkt. Also es ist nicht jeder Telekommunikationsanbieter verpflichtet, sondern nur die Provider halt, unabhängig von Hotels, Krankenhäuser, sondern halt so T-Online, Telekom, nicht T-Online, sondern die Telekom und was es da in den anderen Ländern gibt. Und ja, zum Beispiel in dem Zusammenhang hatte auch Österreich ja, ich weiß gar nicht, ist sicher erst einen Monat her oder so, anderen europäischen Staaten angeboten, bilaterale Beziehungen sozusagen aufzubauen, im Sinne von, dass Österreich seine Datenbanken, wo jegliche Straftaten und so weiter drinstecken, öffnet, wenn andere Länder auch Österreich gegenüber diese öffnen. Das hat jetzt mit Telekommunikation weniger was zu tun, das ist eher ein Zeichen dafür, dass wenn heute halt Daten erhoben worden sind, man sich überhaupt nicht mehr im Klaren sein kann, in welchem Land die jetzt überhaupt noch gespeichert werden. Also sei es zum Beispiel, wenn ich in Deutschland eine Straftat begehe, um kurz abzuschweifen, wenn ich in Deutschland eine Straftat begehe, gehe ich ja eigentlich davon aus, dass die auch eher nur so in deutschen ja, Datenbanken von der Polizei dann gespeichert ist, aber wenn es diese Beziehung einmal im größeren Maße geben wird, ist es durchaus möglich, dass ich dann in einem Land mit vielleicht weniger starken Datenschutz, den wir eigentlich in Deutschland immer noch haben, auch wenn das manchmal ziemlich täuscht, aber im Vergleich zu anderen Ländern haben wir noch einen ziemlich guten Datenschutz. Und so kann es halt sein, dass nach einiger Zeit ich halt mit meiner Straftat in irgendwelchen vielleicht etwas offeneren Datenbanken in anderen Ländern liegen, nur weil meine Regierung mit deren Regierung ein Abkommen hat, dass die Datenbanken sozusagen gegenseitig geöffnet werden. Ja, fern von der Telekommunikation gibt es den zweiten großen Punkt der Rasterfahndung. Dieser soll nach dem Vorschlag von Herrn Schilly und Herrn Beckstein irgendwie europaweit eingeführt werden. Zum Sinn und Unsinn der Rasterfahndung sage ich später noch was, aber das sind halt auch so Bestrebungen. Also in Europa gibt es nicht von vornherein Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne, wie ich die eigentlich hier in meinem Vortrag ansprechen will. Es gibt eher seit einigen Jahren immer wieder Bestrebungen, diese durchzusetzen. Und irgendwann habe ich einfach die Befürchtung oder liegt es sehr nahe, dass sich das Parlament breitschlagen lässt oder so, oder die Kommission geschlossen dahinter steht, so dass es halt ja in naher Zukunft, denke ich, schon bestimmte ja Auswirkungen von diesen Vorschlägen auch EU-weit geben wird. Also wir haben nicht nur in Deutschland das Problem, das ist dann die nächste Folie, sondern auch EU-weit. Und bei der Rasterfahndung wollen Schilly und Beckstein, die das halt im Moment vorantreiben, zum einen gemeinsame Datenbanken, also nicht nur sich gegenseitig die Datenbanken zeigen, wenn der andere sie zeigt, sondern auch gemeinsame Datenbanken von allen europäischen Polizeibehörden, also eine große zentrale Datenbank, und halt den Datenaustausch zwischen den Staaten, so wie ich gerade schon angesprochen habe. In Deutschland gibt's rechtlich, wie ich vorhin im Telekommunikationsgesetz angesprochen habe, einige ja rechtliche Grundlagen von Vorratsdatenspeicherung, zum Beispiel für die TK-Anbieter, für die Öffentlichkeit. 6 Monate dürfen die Daten maximal speichern. Es existiert aber keine Verpflichtung, also kein Provider ist in Deutschland verpflichtet, die Daten eine bestimmte Zeit vorrätig zu halten. Es ist, die Klausel besagt hat, er darf sie aber 6 Monate vorbehalten. Also sollte ich mich vielleicht als Kunde eines Providers erkundigen, wie weit dort Daten gespeichert werden. Also von T-Online weiß ich es, dort sind es 80 Tage. Ja? Ja, na, diese wenn du Kunde vom Provider bist, hast du ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also du kannst eigentlich bestimmen, klar, und die haben eine Auskunftspflicht, die geht aus dem Bundesdatenschutzgesetz hervor. Also die müssen dir da auch Auskunft geben.
Doch, genau. Da ist sogar jeder Anbieter verpflichtet, die Kunden darauf hinzuweisen, wie lange gespeichert wird. Das steht in diesem berühmten Kleingedruckten auf den Verträgen immer mit drauf. Muss draufstehen, wenn nicht, hat der Anbieter einen großen Fehler gemacht. Und ich habe Verträge bei verschiedensten Anbietern und mir das angeguckt, ich bin hauptberuflicher Datenschützer und habe da bis jetzt noch keinen Mangel festgestellt. Also weder die ganz Großen noch die ganz Kleinen, alle geben es richtig an und alle bieten vor allen Dingen auch die Wahlmöglichkeiten. Und man sollte sich wirklich überlegen, wer glaubt, dass es sinnlos ist, dass diese Daten für Rechnungsbeschwerdezwecke längere Zeit aufgehoben werden. Es gibt für jedermann die Möglichkeit zu sagen, nach Versendung der Rechnung werden alle Kommunikationsdaten gelöscht. Und diese Option muss jeder Anbieter anbieten. Auch wenn sie es nicht auf dem Vorblatt gleich zum Ankreuzen haben, kann man sich dorthin wenden, das fordern, kriegt man auch ein Bestätigungsschreiben. Bedeutet allerdings, dass man bei Rechnungsbeschwerden dann diese Daten auch selbst nicht mehr sehen kann. Dass also dann möglicherweise die Gerichte zugunsten des TK-Anbieters entscheiden, dass man also einen finanziellen Nachteil hat. Allerdings kann man sich dann auch wirklich sicher sein, die Daten sind bei dem TK-Anbieter weg und die können dann also auch nach der Rechnungsschreibung wohlgemerkt, also nicht die Daten des aktuellen Rechnungsmonats, die können dann auch hinterher nicht mehr den Ermittlungsbehörden bekannt gegeben werden. Und das hat ja doch schon einen gewissen Vorteil. Also ich habe das bei mir auch so gemacht. Also ich habe sie nach meinen Daten nach Rechnungsmonat gelöscht. Was soll sie damit? Ja.
Dozenten, mal noch eine Frage.
Ich habe vor einiger Zeit mal bei meinem Internet-Service-Provider Tiscali nachgefragt, wie lange die denn sammeln, also für eine Flatrate. Und ich habe ungefähr 23 verschiedene Antworten gekriegt. 180 Tage, 120 Tage, wir wissen es selber nicht. Dann war ich mit der Rechtsabteilung verbunden, die sagten mir dann 0 Tage. Also diese Auskunftspflicht, die da im Teledienst-Datenschutzgesetz steht, die ist ja auch für einen.
Ja,
und sonst, wenn ich überhaupt nicht, also wem soll ich denn da glauben?
Naja, im Prinzip.
Ich habe jetzt von TKG gesprochen, also von Sprachanbietern. So. Bei den TDSG, Teledienstdatenschutzgesetz, unterliegen Anbietern. Also Internetprovider im weiteren Sinne, ganz große T-Online bis ganz kleine, was weiß ich, irgendwelche kleinen Klitschen. Dort ist es tatsächlich so, dass die selber meistens gar nicht richtig wissen und dass die teilweise extrem lange Speicherfristen haben, die sogar über das hinausgehen, was das TDSG erlaubt. Nämlich, die haben dann länger als 6 Monate. Zum Teil.
Ja. Da bin ich dann als Kunde auch wieder.
Naja, im Dort gibt es diese Informationspflicht übrigens nicht im TDG. Und zumindest nicht in dem Umfang.
Na, im Prinzip kannst du dich aber an den Datenschutzbeauftragten oder nicht den Datenschutz, ich meine das die zuständige Behörde, also das ist meist Regierungspräsidium oder halt die Abteilung im Innenministerium, deines Landes wenden mit dem Anliegen, dass sie doch dort mal nachforschen. Gerade wenn du den Eindruck hast, dass die da selbst nicht Bescheid wissen, wie viele Tage oder so sie das speichern und dir teilweise sich widersprechende Antworten geben. Ja?
Wenn ich jetzt ein Internetanbieter bin und ich speichere die Daten, also die Zugangsdaten, im Endeffekt, normalerweise speichert man ja nur, wenn sich jemand angemeldet hat, am Dienst und man wieder abgemeldet hat. Ist man verpflichtet, da ebenfalls nach Abrechnung die Daten zu löschen? Man muss es nicht unbedingt, also wenn der Kunde das will.
Du meinst jetzt, naja, du hast jetzt ein
wenn
ganz...
Wenn der Kunde sagt, ich möchte jetzt, dass meine Verbindungsdaten gelöscht werden, nachdem ich die Rechnung erhalten habe. Kann ich das mit meinem Internetdienstanbieter verlangen oder nicht?
Nein, bei TDS geht das nicht.
Sehr genau. Schön.
Das galt für TKG, aber nicht richtig so gesagt, also bei Smartphone-Kommunikation.
Okay, also das heißt, der Internetanbieter kann das bis zu 6 Monaten vorhalten, ja. Auch wenn der Kunde das nicht möchte.
Ja, das ist ja die gesetzliche Freistellung, die der Staat sozusagen da gegeben hat. Da kannst du das
allerdings Kunden nur Daten, und das ist eben das, was du vorhin auch schon gesagt hast, allerdings nur Daten, die tatsächlich für Abrechnungszwecke notwendig sind. Und da gibt es Fachexperten, die sich da also stundenlang hin und her unterhalten. Ich bin in solchen Gremien selbst beruflich tätig. Und da wird dann rege diskutiert, was ist doch Missbrauchserkennung, was gibt es für Missbrauchsszenarien. Und dann denken die sich verrückteste Missbrauchsszenarien aus, nur um eine längere Speicherfrist begründen zu können, haben aber nicht etwa das Interesse der eigenen Firma im Hintergedanken, sondern da sind ganz klar über die Geschäftsführung, werden dann von diesen 3-Buchstaben-Organisationen Forderungen reingedrückt, ihr habt das zu speichern, damit wir nachgucken können, beispielsweise wer hat irgendwelche Tauschbörsen benutzt, wer hat welche Dateien downgeloadet, wer hat sich irgendwelche interessanten Websites mit irgendwelchen Anleitungen, wie baut man eine Bombe und wie lässt man einen Zug entgleisen oder sowas, und das wollen wir gern wissen. Und da müssen sich diese TK-Anbieter darauf einstellen und begründen das dann gegenüber ihren Kunden, auch gegenüber den Aufsichtsbehörden, also den Datenschutzbeauftragten der Länder oder sowas. Wegen dieses Missbrauchsszenarios brauchen wir diese Daten. Und dann prüft er das ab und sagt, ja, das ist durchaus glaubwürdig und dürfte das auch 6 Monate speichern. Und zwar werden dann auch sämtliche aufgerufenen URLs und mitgespeichert.
Wie will denn das der Internetprovider speichern, was für eine Webseite aufgerufen hat? Das kann er doch rein technisch gar nicht.
Manchmal kann er nicht. Bei jeder Verbindung, nein.
Ja gut, wenn er es über meinen eigenen, über den Proxy des Internet.
Über eigenen Proxy geht es nicht richtig. Es geht nur, wenn es über eigene Einwahlen. Es gibt ja Leute, die sind so blöd, wer sich bei T online an die glauben, dann sie die Soft anonym.
Ja, das sind ja nicht ein paar Leute, das sind ja, sage ich mal, fast alle Leute. Weil wenn er schon Proxy anbietet, also kann man davon ausgehen, dass die wenigsten Leute überhaupt wissen, was ein Proxy ist, geschweige denn den nutzen und so.
Wer ein Proxy nutzt, ist davon mehr oder weniger schon mal raus.
Mehr oder weniger, halt. Das ist, ja.
Und zwar, ich bin Zugangsanbieter, meine Kunden wählen sich ein, das heißt, ich speichere die IP und den Nutzernamen bis den Zeitpunkt, also wie es wahrscheinlich bei jedem Provider anfällt, und der Kunde ist meinetwegen angenommen noch Flatrate-Nutzer, das heißt, ich brauche die Daten eigentlich nicht zur Abrechnung. Inwieweit ist es jetzt zulässig, gerade für das, was vorne steht, Abuse Management, also der Nutzer verschickt Viren oder der Nutzer verschickt Spam? Das hat für mich als Provider ja wirklich oder kann Folgen haben, die nicht unerheblich sind, wenn ich in irgendwelchen Listen lande. Inwieweit darf ich dann die Daten speichern und auch zum Abuse Management nutzen?
Na, allein wenn du das Telekommunikationsgesetz betrachtest, hast du halt nicht nur Daten, die zur Abrechnung, sondern auch die zur Nutzung notwendig sind. Und zur Nutzung heißt ja nicht nur jetzt genau dieser Zeitraum der Nutzung, sondern auch darüber hinaus. Wenn du, wenn jetzt einer deiner Kunden andere Nutzer an deren Nutzung des Zugangs behindert, hast du ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, das zählt für mich unter Nutzungs Sicherstellung, dass ich sozusagen verhindere, dass Leute anonym, weil niemand deren Zugangsdaten, niemand deren IP-Adressen gespeichert hat, irgendwelchen Spam, Viren, keine Ahnung, verschicken können. Deshalb, das ist aber eigentlich ein Punkt, der nur eine Vorratsdatenspeicherung von wenigen Tagen, teilweise nur Stunden erfordert, weil das ist ein vergleichsweise harmloses Szenario, wenn ich innerhalb um so einen Grundrechtseingriff, wie das ja im Grunde ist, wenn man das datenschutzrechtlich ganz strikt betrachtet, ist das ein Grundrechtseingriff. Und da kann ich nicht davon ausgehen, dass nur weil jemand Spam verschickt, der sofort Teile seiner Grundrechte aufgeben muss. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt 20 Uhr oder so die und die IP-Adresse, verschicke damit Spam, log mich aus und dann hält der Provider 1-2 Tage. Wie lange das halt dauern mag, das muss man sicher in der Diskussion noch herausfinden, wie lange der Provider wirklich braucht. Loggt meine IP-Adresse noch danach mit. Und während diesen Zeitraums kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass ich, wenn ich ein paar tausend, paar Millionen Spam-Mails verschickt habe, dass sich da genügend Menschen während diesem Zeitraum über mich beschwert haben. Und wenn ich irgendwo meine IP-Adresse mitverraten habe, dann ist dieser Zeitraum aus meiner Sicht lang genug, dass halt so lange um diese Nutzung der anderen Nutzer meines des Providers sicherzustellen, gespeichert werden. Aber das rechtfertigt ja überhaupt nicht irgendwie, dass der Provider 6 Monate speichert. Das
darum geht es auch gar nicht. Es geht im Prinzip nur um die Unterscheidung, was ist jetzt Nutzung? Ist das die Nutzung, wenn er sich einloggt, bis er sich ausgeloggt hat? Ja. Dann habe ich als Provider keinerlei Chance, weil dann kann
meine gleiche IP-Adresse zugeteilt worden. Und genauso das Wort Abuse, das ist im Gesetz steht es eigentlich mit Missbrauch und Missbrauch ist definiert und das ist eigentlich die allgemein anerkannte Rechtsmeinung, sowohl der Aufsichtsbehörden als auch der einzelnen Anbieter. Missbrauch liegt nur dann vor, wenn es zu einem Entgeltverlust des Anbieters kommt. Also wenn jemand sich missbräuchlich Leistungen erschleicht, Leistungserschleichungen, zum Beispiel nicht zweimal mit verschiedenen Nutzerkennungen einwählt und lauter solche Zeug. Das ist Abuse. Abuse ist zum Beispiel nicht das Versenden von Spam und sowas. Wenn solche Daten dafür missbraucht werden, hätte man als Kunde sogar die Möglichkeit, sich an die Datenschutzaufsichtsbehörden zu wenden und zu sagen, hier sind Daten, die nur für Abrechnungszwecke vorliegen und für die Eingrenzung von Missbrauch, für den Zweck genutzt wurden, mein Mailverhalten nachzuvollziehen.
Das
und dann kriegt er also einen Deckel da wieder.
Das mag ja vielleicht nicht ganz allgemein mit zu den konform gehen. Also ich glaube, er kommt jetzt mal als Provider, wenn es zulassen würden, seine Nutzerbedingungen, dass man Spam versenden darf. Also ich denke schon, dass es da auch andere Wege gibt, um das zu begründen. Also ich denke schon, dass man das auch anders begründen kann, was ja auch Sinn macht. Ich meine, ich will ja noch nicht als Provider, aber es ist ja, wie auch schon erwähnt, also für solche Sachen, da reicht ja sicherlich die Vorratsseite von wenigen Tagen, braucht man keine 80 Tage, weil da ist sowieso schon alles dann.
Ja, und vor allen Dingen dieses Missbrauchsszenario, das steht zwar so im Gesetz, und aber man braucht auch immer irgendwie da einen Richter, der einem Recht gibt. Und ich denke, in diesem Bereich ist es sehr schwer, Richter zu finden, die nicht nur genau das Gesetz lesen können, sondern auch den technischen Verstand haben und oder den datenschutzrechtlichen Verstand, das richtig zu bewerten. Und gerade man hat ja in Darmstadt gesehen, wie die sich beeinflussen lassen haben, auch wenn es keine Richter waren, aber als Regierungspräsidium beeinflussen lassen haben mit irgendwelchen abstrusen Szenarien da. Und so wird das im Großteil der Fälle, denke ich, auch eher aktuell sein, dass man halt nicht, obwohl man im Recht ist, gerade im Datenschutzrecht, dann auch wirklich Recht bekommt. Das ist halt eher Glück oder Zufall oder halt eine gute Konsensbereitschaft, wenn ich halt sage, ein paar Tage, vielleicht in dem Zusammenhang 6 Monate und ein paar Wochen ist ja auch schon ein Unterschied. Wenn ich sage, ein paar Tage, paar Wochen, stimme ich dem zu, aber nicht länger. Plus im Moment geht ja eher es in Richtung, wir wollen das noch ausweiten. Also zum Beispiel bei der Telekommunikationsnovellierung, die im Moment am Ende ihrer Abschlussphase ist, war auch lange Zeit im Gespräch, dass man ja eigentlich über einen bestimmten Zeitraum, in dem Fall 6 Monate, eine Speicherpflicht einführen kann. Also nicht mal nicht gestatten, dass gespeichert wird, sondern verpflichten, dass gespeichert werden muss. Und wenn das in die andere Richtung geht, ist das, denke ich, eher sinnvoll, jetzt zu versuchen, so wenig wie möglich wieder zu Ungunsten von Datenschutz zu verlieren, als jetzt noch groß Forderungen zu stellen, die dann von irgendwelchen Politikern wieder als paranoid oder völlig abstrus abgeworfen werden und in der Diskussion eigentlich kaum gehalten werden. Nach diesem eben angesprochenen Telekommunikationsgesetz, was in naher Zukunft gültig sein wird, werden auch Käufer von Prepaid-Karten, die bisher ohne Abgabe einer Kopie ihres Personalausweises die Prepaid-Karten kaufen konnten, werden jetzt auch dazu verpflichtet, halt ihre personenbezogenen Daten, in dem Fall Name, Adresse und so weiter, den Mobilfunkanbietern zu überlassen. Das war teilweise ja eigentlich schon von vornherein Bundesrat, Bundestag und halt die Bundesregierung hatten das alle gleichzeitig gefordert, da es letztes Jahr ein Urteil gab, was die Gesetzeslage dahin abschließend geklärt hat vom Bundesverwaltungsgericht, nämlich nach der bisherigen Gesetzgebung braucht ein Käufer von Prepaid-Karten das nicht machen. Und das war halt der Grund, dass es gesetzlich diesmal normklar festgeschrieben wurde, dass halt auch Prepaid-Kartenkunden ihre Daten offenlegen müssen. Wofür das Ganze eigentlich? Wie die Hauptbegründungen sind sicher bessere Strafverfolgung und vor allen Dingen Strafprävention. Das ist bis heute verstehe ich nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also was hat Strafverfolgung und Prävention mit Vorratsdatenspeicherung zu tun? Weil es gibt eigentlich kaum Fälle, ich kenne ja keinen, wenn ich das so sagen kann, wo das wirklich im Vorfeld, also für Prävention, was gebracht hat. Strafverfolgung ist sicherlich besser möglich, wenn ich ein ganz paar Daten habe, weiß, welcher User was zu welcher Zeit gemacht hat im Internet und so weiter. Das ist sicher ganz hilfreich, wenn es auch irgendwie mit meinem Grundrechtsverständnis, Grundgesetzverständnis nicht ganz konform ist. Aber gerade in Bezug auf Prävention, diese Begründung ist eigentlich oft gehört, aber bis heute in meinen Augen noch überhaupt nicht so wirklich begründet worden, was Vorbeugung mit Vorratsdatenspeicherung zu tun hat. Und die Firmen, deren Interesse an Vorratsdatenspeicherung ist sicher ein bisschen geringer. Die wollen durchaus auch über einen bestimmten Zeitraum speichern, aber die Kosten, die das teilweise verursacht, sind doch gehen in die Höhe, zumal der Staat die nur bedingt bis gar nicht trägt zurzeit. Und deshalb wollen sie halt eher zu Abrechnungszwecken, zur Nutzungsbereitstellung und halt Abuse Management, weil es macht sich ja dann doch ganz gut, wenn der Provider wenigstens den Eindruck hinterlässt, dass er was dagegen macht und nicht nur das Ganze laufen lässt sozusagen. Aber das ist halt, wie gesagt, das würde sich aus meiner Sicht auf wenige Tage bis maximal eine Woche beschränken, solange man die Daten halt speichern sollte. Kurzer Blick auf die Uhr. Das war der Telekommunikationsbereich. Zur Vorratsdatenspeicherung in Bezug auf die Rasterfahndung in Deutschland. Die Rasterfahndung wurde in den 60er Jahren vom BKA entwickelt und seitdem ist das Ziel eigentlich die Eingrenzung einer Verdachtsgruppe über Filter nach bestimmten Merkmalen. Also bei der Rasterfahndung erhebe ich sozusagen Daten, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Nationalität, Religionszugehörigkeit oder neuerdings auch, ob ich irgendwie fliegen kann, was ich studiere und so weiter. Und das kommt in eine große Datenbank und irgendwann sucht die Polizei halt nach einem bestimmten Muster. Also zum Beispiel, wir suchen jetzt nach dem und dem Muster für einen Terroristen zum Beispiel. Und dann geben sie halt ein, wie alt sind die meisten Terroristen? Das sind eher junge, also sagen wir mal 25 bis 35 oder 20 bis 35, Geschlecht, meist männlich, Nationalität, irgendwas aus dem Süden oder wo Islam halt so gängig ist und vielleicht noch deutsche Maschinenbaustudenten oder sowas in Deutschland. Und dann hat man ein bestimmtes Muster, sind ein paar Leute, die reinfallen und diese werden dann näher überprüft. Das ist, muss ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann unterm Strich kommt aber raus, dass das Ganze so gut wie gar nicht erfolgreich ist, bisher noch kein einziges Mal zum Erfolg geführt hat. In den letzten Jahren, seit dem 11. September 2001, wurde vor allen Dingen Hauptaugenmerk auf Terrorismus und organisierte Kriminalität damit gelegt. Und seitdem halt gab es in diesem Bereich erst eine Person, gegen die überhaupt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Und allerdings wurde dieses halt auch eingestellt. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Rasterfahndung komplett ineffektiv ist. Dennoch wird die aber von den meisten Politikern und was man in der Presse bisher gelesen hat, also Ende April kam das mit, es gab erst ein Ermittlungsverfahren, da hatten so Tagesschau und so weiter, hatten das kurz auf ihrer Webseite stehen. Aber sonst hört man Rasterfahndung eigentlich nur im Zusammenhang mit einem effektiven Mittel, zur Vorbeugung von Straftaten und zur nachträglichen Aufklärung. Und das ist es halt definitiv nicht. Ja, ein paar weitere Beispiele von Vorratsdatenspeicherung. Ich zähle zum Beispiel die Speicherung von Suchmaschinen, also das Cachen und Referenzieren von möglichst vielen Daten kann eine Vorratsdatenspeicherung sein, die dann gefährlich wird, wenn es halt personenbezogene Daten, zum Beispiel Bilder, Meinungen und so weiter betrifft, die je nachdem, also wenn ich zum Beispiel an irgendeine Mailingliste eine Mail schicke, im Header steht mein gesamter Name und das wird dann von einer ja oder im Usenet oder sowas oder das wird dann Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine initiiert und dann brauche ich halt nur nach meinem Namen suchen für eine andere Merkmale von mir, kann dann sich meine Meinung von vor 3 oder 4 Jahren anschauen und die ich vielleicht bis heute geändert habe und das gibt halt das Problem, dass meine Daten, gerade was Suchmaschinen anbetrifft, teilweise für alle Ewigkeit dort drin sind, weil es Jahre oder wenigstens ziemlich viele Monate dauert, überhaupt dort irgendwas rauszukriegen. Und das dann auch nur, wenn man wirklich einen so guten Grund hat, dass sich eine Klage oder eine Unterlassungsklage halt lohnt. Das ist so schwer, dass im Prinzip man davon ausgehen kann, dass was einmal in Suchmaschinen drin ist, das kriegt man dort ja im Prinzip nie mehr raus. Also oder mit wirklich einem riesigen Aufwand, der es teilweise nicht mal rechtfertigt. Aber wenn ich halt davon ausgehe, dass dort Unmengen von personenbezogenen Daten irgendwo gespeichert worden sind und ich nur das richtige Stichwort brauche oder den Namen oder das Alter, Wohnort und dann ein bisschen Zeit, um das herauszufinden, was es da Nähere zu dieser Person gibt, dann ist das, denke ich, ein ziemliches Problem, ähnlich schon fast wie bei gesetzlich und staatlich geforderte Vorratsdatenspeicherung. Ja, ein zweiter, in meinen Augen ziemlich erwähnenswerter Punkt ist die Videoüberwachung. Sofern diese Aufnahmen, also sei es jetzt von öffentlichen Plätzen, sei es in irgendwelchen Geschäften oder so, oder in Bus und Bahn, was mittlerweile immer häufiger der Fall ist, dass auch dort überwacht wird oder gerade dort, sofern die Aufnahmen nicht umgehend vernichtet oder halt mit Dauerschleife überschrieben werden, erfolgt durchaus eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist dann die Frage, ob die in irgendwelchen Archiven landen, ob die nach mehreren Tagen oder Wochen erst überschrieben worden sind oder alle 24 Stunden. Mit genügend Aufwand könnte man dort durchaus dann, was ich hier noch als Vorteil erwähnt habe, also der Vorteil ist halt, dass diese ja Videokameras hat man ja nicht im Moment eine Zentrale, die die ganze Videoüberwachung steuert, sondern man hat an jeder Ecke jedes Geschäft oder jeder Betrieb oder der Staat hat mit öffentlichen Plätzen hat Videokameras und diese Aufnahmen lagern ja dann, sofern es Aufnahmen gibt, die auch irgendwo lagern, so dezentral, dass man nur mit ziemlich großem Aufwand die zusammenführen kann. Aber es ist halt definitiv möglich. Also wenn zum Beispiel, ja jetzt hier unten angenommen, ja zurzeit ist der Videoüberwachungsvortrag im Saal 1, aber angenommen hier unten wäre jetzt eine Videokamera auf der Straße oder mehrere, vielleicht noch eine im Geschäft, die auch ein bisschen von der Straße zeigt und dort würde jetzt eine Straftat verübt werden, würde die Polizei die Möglichkeit sicher nutzen und sich die Daten, die die Videoüberwachung da, die die Videokamera aufgenommen hat, anschauen. Und so könnte sie halt verschiedene Daten, die im Prinzip, ohne dass diese Person irgendeine Straftat oder sich irgendwas zu Schulde kommen lassen hat, wurden diese Daten erhoben und konnten jetzt zusammengeführt werden, halt nur mit ein bisschen Aufwand, der zum Beispiel von der Polizei aber durchaus getragen werden kann. So kommt halt auch Vorratsdatenspeicherung in einer normalen Öffentlichkeit, unabhängig von diesen Telekommunikation und so weiter, was vielleicht für einige Menschen doch eher noch ein bisschen unverständlicher ist. Videoüberwachung ist ja, wenn man die Videokameras direkt zeigen kann, vielleicht auch ein bisschen deutlicher für die Menschen, wie weit es halt schon gekommen ist. Ja, möchte ich, wie viel Zeit habe ich? Ja, okay. Zu einer kurzen Bewertung der Vorratsdatenspeicherung aus meiner Sicht kommen. Zum einen, diese Telekommunikationsüberwachung stellt für mich als Datenschützer oder für mich als jemand, der wirklich seine Grundrechte versucht zu beachten oder auch versucht wahrzunehmen, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen, durchaus eine ziemlich fatale Umkehrung meiner Unschuldsvermutung, also als rechtsstaatliches Prinzip die Unschuldsvermutung dar. Weil wenn ich davon ausgehe, dass jeglicher Kommunikationsteilnehmer erstmal von vornherein verdächtig ist, irgendwann während seiner Nutzung dieses Dienstes eine Straftat zu begehen und ich dafür seine IP-Adressen vorrätig machen will, dann ist das für mich einfach ja eine Verletzung der Unschuldsvermutung, weil bisher war es ja so, dass mir jemand nach oder dass jemand einen begründeten Verdacht haben muss, dass ich irgendeine Straftat begangen habe oder in naher Zukunft begehen werde und die so gravierend ist, dass man davon ausgehen kann, man kann mich meines Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung für diesen Fall berauben, im Hinblick auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Strafverfolgung von der Strafe, die ich möglicherweise begehe. Ja, das sagt eigentlich, dieses Grundrechtseingriff muss verhältnismäßig sein, das erkläre ich aber auf einen der nächsten Folien, glaube ich, noch näher. Ja, sicherlich ist es, wie ich schon vorhin angedeutet habe, notwendig für die Nutzungssicherstellung, Abuse Management und Strafverfolgungsinteressen. Aber in den wirklich wichtigen Fällen denke ich, dass Provider innerhalb kürzester Zeit, also ich gehe da sogar davon aus, dass es innerhalb eines Tages, eines Werktages, also stattfinden kann. Wenn man dann davon ausgeht, dass übers Wochenende das ein bisschen erschwert wird, kann man da durchaus sagen, innerhalb von 2 bis 3 Tagen ist die Sache erledigt, bis die Daten ja rein rechtlich auch eingefroren werden könnten. Also das ist dieses Fast-Freeze-Quick-Saw-Prinzip, dass man sozusagen Daten, als Strafverfolger geht man zu irgendeinem Provider und sagt, hey, ich habe die IP-Adresse so und so, ich habe zwar noch keinen richterlichen Beschluss, aber es wäre schön, wenn du die Daten sozusagen jetzt einfrierst, nicht löscht nach einer bestimmten Zeit und ja, ich hole mir jetzt binnen dieser Frist einen Richter, der mir erlaubt, dass ich diese Daten einsehen kann. Das ist bisher in Deutschland, soweit ich weiß, nicht möglich. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich die Daten so und so 6 Monate speichern darf. Aber das wäre für mich das sinnvollste Lösungsprinzip von Vorratsdatenspeicherung. Also, dass ich nicht sage 6 Monate, sondern dass ich sage, ihr dürft von mir aus 1 Woche speichern oder 5 Tage speichern. Aber während dieser Zeit müsst ihr auf jeden Fall, wenn Strafverfolger, wenn Polizei, BKA oder sowas ankommen mit irgendeiner IP-Adresse, dürft ihr die zwar nicht rausrücken, aber ihr müsst die einfrieren und ihr dürft die dann nicht einfach so nach dieser Frist löschen, sondern ihr müsst die Frist abwarten, die die Strafverfolger dann natürlich gesetzlich legitimiert haben müssen, in der sie einen Richter finden müssen, der ihnen erlaubt, beziehungsweise einen Staatsanwalt oder sowas, der halt sagt, ja, das ist genug begründeter Verdacht, dass diese Straftat von dem und dem in bald ja begangen wird oder dass sie vor kurzem begangen wurde, so dass es auch der Grundrechtseingriff gerechtfertigt wäre. Ja, als Kompromisslösung, die man eigentlich als Datenschützer, weil man kann sich ja nicht hinstellen und irgendwie fordern, dass die Strafverfolger halt Pech haben oder dass die Spammer halt Glück haben, kann man ja nicht machen, auch wenn das die, Umkehrschluss irgendwie die Politiker oder die verantwortlichen Strafverfolger oder und die halt Politiker einiger bestimmter Parteien in der Umkehrung genauso machen. Die sagen halt auch, überall, wo Strafverfolgungsinteressen berührt werden, muss der Datenschutz zurückstecken. Aber halt die Kompromisslösung aus meiner Sicht wäre halt eine Verkehrsdatenspeicherung über einen kurzen Zeitraum. Wie kurz dieser Zeitraum ist, muss man sich erklären. Ob nur ein paar Tage, 4, 5 Tage oder doch vielleicht 1, 2 Wochen, je nach Szenario, ist da sicher ziemlich unterschiedlich. Aber das muss auf jeden Fall geklärt werden und halt das Prinzip, dass halt die Daten eingefroren werden können und innerhalb relativ kurzer Zeit, sobald ein Richter dafür sich entschieden hat, auch aufgetaut werden können, ja? Ganz kurze Anmerkung, es muss ein Richter sein. Man kann das in Analogie zur Hausdurchsuchung, wo auch nur der Richter es entscheiden darf. Ja, der ist ja sowieso von der Polizei, ja, so, der ist ja schon fast, ja. Ja, die Bewertung der Rasterfahndung aus meiner Sicht ist halt, heute gilt die Rasterfahndung vor allen Dingen zum Finden von irgendwelchen Schläfern und Terroristen. Und in der Praxis hat sich aber, wie ich schon vorhin angemerkt habe, gezeigt, dass es absolut nicht erfolgreich und ineffektiv ist. Dass es bisher halt nur ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Bestrebungen, die die Rasterfahndung halt verstärkt haben, gegeben hat. Und ja, somit ist dieses, was ich geschrieben habe, rechtlich äußerst bedenklich. Und das sind eigentlich die Punkte. Für mich ist es A, eine Umkehr der Unschuldsvermutung. B, ist für mich die Zweckbindung relativ fraglich. Also ich erhebe im Voraus Daten mit der Begründung, dass diese Person irgendwann mal eine Straftat begehen könnte. Und damit erhebe ich die Daten ja nicht zum Zwecke zum Beispiel der Strafverfolgung von irgendeinem Raub oder irgendeinem möglichen Terroranschlag, sondern ich erhebe sie einfach so mit der Begründung, irgendwann macht er sich vielleicht mal strafbar. Und damit ist für mich die Zweckbindung auf jeden Fall verletzt. Erforderlich oder geeignet, ob dieses erforderlich ist, hat mir bisher noch kein Befürworter von der Rasterfahndung glaubhaft machen können. Bisher ging es immer nur so, dass wir das brauchen und dass wir ohne nicht mehr leben können, genauso wie wir ohne präventiver Telekommunikationsüberwachung eigentlich auch nicht mehr leben durften, jedenfalls nach der Aussage einiger Politiker oder Strafverfolger. Und dass diese Maßnahme der Rasterfahndung geeignet ist, ist halt auch in keinster Weise gegeben, weil nur ein Ermittlungsverfahren in den letzten Jahren, das sagt ja eigentlich mehr oder weniger doch ziemlich deutlich aus, dass diese Maßnahme ineffektiv ist. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der das Ganze dann abschließt, ist für mich auch ziemlich fraglich. Also ich speichere die Daten von Zehntausenden oder von Hunderttausenden weitestgehend unschuldigen Menschen mit der Begründung, dass einer von diesen oder zwei von diesen Leuten irgendwann mal eine Straftat, deren Ausmaß ich überhaupt nicht festlegen kann, begehen könnten, wie gesagt. Es sagt niemand, dass da wirklich irgendeiner von den Leuten, die dort drin in der Datenbank sind, eine Straftat begeht. Es ist eher die Vermutung, dass jemand irgendwann eine begehen könnte. Und da die Polizei halt seitdem irgendwie der Einsatz von Internet oder sowas sich ein bisschen zugenommen hat, behauptet, sie könnte ohne diese ganzen präventiven Maßnahmen wie Rasterfahndung nicht mehr leben oder wie auch in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen umgesetzt, im Polizeigesetz, die präventive Telekommunikationsüberwachung. Es wird eigentlich nicht mehr darüber diskutiert, ob wir das wirklich brauchen. Es ist nur noch die Diskussion darüber, in welcher Form wir das brauchen und wie tief die Einschnitte ins Grundrecht eines jeden Bürgers sein müssen. Und damit ist halt auch für mich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit irgendwo verletzt, weil ich kann nicht bei einer Vermutung, dass irgendwann eine Straftat begeht, Hunderttausende von Menschen, ja, in meinen Augen ist es schon überwachen oder zumindest deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung untergraben. Ja, das habe ich hier auch nochmal geschrieben. Und am Beispiel von Telekommunikationsüberwachung und Rasterfahndung, denke ich, wurde ziemlich klar, dass der Staat halt keine weiteren Ermittlungsbefugnisse oder Daten benötigt, sondern in erster Linie damit umgehen lernen muss, was er bis jetzt hat an Maßnahmen. Also wir haben ja 6 Monate Vorhalte, möglicher Vorhalte, Vorratsdatenspeicherung, oder wir haben die Rasterfahndung und wir haben genügend Möglichkeiten der Polizei, sich auch dieser zu bemächtigen und diese zu nutzen. Sei es auch die Telekommunikationsüberwachung nach den StPO-Paragraphen da 100a oder 100g, wie das im Fall Japp und anderen der Fall war zum Beispiel. Also wir haben genügend Befugnisse, die Polizei schon jetzt hat. Da brauchen wir da keine Ausweitung, weil es hat sich halt bis heute gezeigt, dass die Polizei irgendwie nicht in der Lage ist, mit den Mitteln, die sie hat, ordentlich umzugehen und das effektiv zu machen. Und wenn man sich halt anschaut, ist die Begründung irgendwie, wir haben zwar Rasterfahndung, aber wir haben nur ein Ermittlungsverfahren gemacht, weil wir noch zu wenig Daten da drin haben oder zu wenig Bürger. Das wäre ja eine denkbare Begründung, die einem da irgendein Polizist vom BKA beziehungsweise eine höhere Person, die tagtäglich damit zu tun hat, vielleicht erzählen könnte. Aber im Grunde reichen diese Maßnahmen aus, um zumindest zu zeigen, dass sie in irgendeiner Form was bringen. Und das ist bis heute halt nicht gezeigt. Es geht halt eher so weit, wir können nicht damit umgehen, darum wollen wir noch mehr Rechte kriegen, damit wir vielleicht irgendwann damit umgehen. Aber letztendlich werden auf Dauer die Behörden dann auch in irgendeinem Datensumpf versinken, weil sie halt dann wirklich mal Millionen oder noch mehr Daten haben, die erstmal durchgesehen werden müssen oder geordnet werden müssen. Und das ist ja auch ein personeller Aufwand, der und logistischer Aufwand, der nicht so einfach zu vergessen ist. Ja, sind noch irgendwelche Fragen bisher?
Ja. Nochmal eine ganz kurze Anmerkung, weil du gerade sagst, höhere Personen. Es gibt keine höheren Personen. Es gibt bestimmte ganz wichtige Aufgaben.
Ja, ich meine Personen, die höhere Aufgaben innehaben.
Ja, genau, also ein Unterschied.
Ja, ja.
Weil es ein Unterschied in der Perspektive ist. Eine höhere Person schaue ich immer hoch und sage, oh Gott, wer ist das?
Ja, aber so meiner Meinung nach läuft es aber so, wenn es um Gesetze geht, läuft es im Grunde so, dass Politiker, die irgendeine Entscheidung zu treffen haben, schauen sich die Leute an, die was zu sagen haben. Und das ist halt meist die Wirtschaft oder das sind BKA, Polizei und so weiter. Das sind die Leute, die was zu sagen haben. Datenschützer oder Bürgerrechtler werden weniger gefragt. Und so kommt es auch ganz einfach zustande, dass einem Politiker, die diese Entscheidung zu treffen haben, einfach abnehmen, dass die Polizei zum Beispiel diese Befugnisse benötigt, um überhaupt effektiv arbeiten zu können. Aber sie konnten ja vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren, als auch schon genügend Telekommunikation genutzt wurde, aber halt vielleicht die Gesetze noch nicht so scharf waren, dass halt noch nicht so viel Daten genutzt werden durften oder Vorratsdatenspeicherung festgelegt wurde, konnten die auch arbeiten und haben auch Täter gefasst. Und so ist es heute halt, dass irgendwie bei weniger schwerwiegenden Straftaten dennoch mehr Überwachung gefordert wird. Und das ist eher das Problem, was ich sehe. Ich sehe jetzt nicht grundsätzlich irgendein Problem mit einer höheren Person oder so, die mich da nicht beachtet oder so.
Das ist ganz wichtig in der Kommunikation, in der täglichen Kommunikation.
Ja. Sonst noch Fragen? Okay, dann würde ich den Vortrag hiermit relativ pünktlich schließen.